Dinge zuwenden, offenbar Bemerkungen über Empfängerarchitektur. Ja, wir wissen, Beep kommt dann raus durch Multiplikation mit einem kosinusförmigen Trägersignal. Die Frage ist, jetzt hier gibt es mehrere Möglichkeiten hier, wie kommt man wieder in das Basisband? Für kohärente Empfänger benutzen die Information der Phase, das heißt der Trägerphase, das heißt, sie müssen ebenfalls wieder die Trägerphase wiedergewinnen können am Empfangsort. Die quasi kohärenten Empfänger als Zwischenstufe für den sogenannten inkohärenten Empfänger. Das heißt, die inkohärenten Empfänger sind die, die die Trägerphase zur Extrahierung der Information nicht benutzen. Sie sind, verzichten auf diese Information, haben eine relativ systematische Struktur und sind die einfachsten Empfänger, haben aber den Nachteil, dass sie durch zwei Kanäle, also zwei gleichartig aufgebaute Strukturen hier, die später kombiniert werden, die doppelte Rauschleistung einfangen. Ja, das heißt, sie sind ein bisschen einfacher, weil sie die komplexe oder die Komplex ist vielleicht der nicht richtige Ausdruck hier, weil es keine komplexe Größe ist, aber die schwierigere Größe, die Phaseninformation zu extrahieren, hier nicht verwenden. So, ein kohärenter Empfänger ist jener, der hier die Information der Trägerphase benutzt. Das heißt, wir brauchen eine Empfängerstruktur, die in der Lage ist, die Trägerphase wieder zu gewinnen. Die einzelnen Strukturen, die wir untersuchen werden, ist unsere bereits vom Basisband her bekannte Mesh-Filterstruktur. Mit Filterstruktur maximiert das Signal-Rausch-Verhältnis. Daraus abgeleitet für AVGN haben wir den Korrelationsempfänger gewonnen. Für Quasi-Kohärente haben wir den sogenannten quadrierenden Empfänger oder Square-Log-Receiver und für inkohärente Empfänger, speziell für Amplitudenmodulation, On-Off-Keying als einfachste Form hier. Für die digitale Modulation haben wir den Hüllkurvenempfänger und den Quadraturempfänger. So, diese Detektoren werden wir uns jetzt anschauen. Hüllkurvendetektor, Produktdetektor und Matchfilterdetektor. So, der Hüllkurvendetektor ist interessiert oder extrahiert die Einhüllende. Ja, das heißt, die Einhüllende des Trägersignals. Symbolisiert wird dies hier durch eine Diode. Aufgebaut ist die einfachste Schaltung hier unten, das heißt, wir haben eine Eingangsspannung, eine Ausgangsspannung. Ich habe hier eine Diode und hier ein Netzwerk aus einer Parallelschaltung eines Kondensators mit einem Widerstand. Ja, das heißt, der Kondensator wird geladen und dann entsprechend über den Widerstand und hier die andere Spannung her auch nicht wieder entladen. Das heißt, wir haben hier eine Eingangsspannung. A von T mal Cosinus 2Pi F0 mal T. Das heißt, der Hüllkurvenempfänger kann die Amplitude hier extrahieren. Das Cosinus 2Pi F0 T ist unser ganz normaler Träger. Das heißt, die Information, die wir gewinnen wollen, steckt in der Amplitude. Das heißt, wir erwarten ein Ausgangssignal, das proportional dieser informationstragenden Amplitude ist. Das heißt, wir können mit der Hüllkurvendetektion zum Beispiel hier On-Off-Keying, das heißt das Ein- und Ausschalten des Trägersignals, symbolisiert eine 1, eine binäre Darstellung der Zahl 1 und eine binäre 0 zum Beispiel. Ja, das On-Off-Keying ist die Information, die in der Amplitude drinnen steckt und damit können wir diese Struktur hier verwenden. Der Produktdetektor ist aufgebaut als Multiplizierer und als Tiefpassfilter. Ja, das Tiefpassfilter hat integrierendes Verhalten. Das heißt, wir erwarten hier ein Ausgangssignal, das hier entsprechend dann der Information tragenden Teile hier enthält. Das heißt, die Amplitude, die zeitabhängig sein kann, wo die Information drinnen steckt, und dann entsprechend auch die Phase, die da drinnen sein kann. Ja, das heißt, wir haben hier die Multiplikation des empfangenen Signals, hier im ungestörten Fall ist es auch zugleich das Sendesignal, multipliziert hier mit dem Trägersignal. Ja, also kohärent zugesetzt hier das Trägersignal und der Tiefpassfülltürme hier die Integrationsoperation aus. Ja, das heißt, erinnern Sie sich an das Diagramm, das wir am Anfang gezeichnet haben, mit dem Rauchmischen, Wir haben zwei Diracs verwendet, die symmetrisch hier um die Frequenz 0 angeordnet sind. Das ist eine Cosinus-Operation gewesen, dann ein zweites Mal dieselbe Faltungsoperation angewendet, um so wieder in das Basisband zu kommen. Das hier, dieses SL hier, ist die zweite Faltung hier in, auf der Empfangseite. Das heißt, wir haben hier die Struktur eines Multiplizierers mit einem nachgeschalteten Tiefpass. So, die kohärente Matched-Filter-Detektion, hier symbolisch angedeutet, wir haben hier ein Bandpass-Matched-Filter, das heißt, wir haben unser Eingangssignal für On-Off-Key, ist hier das, die logische 1 repräsentiert, das heißt, der Träger ist vorhanden und der Träger fehlt hier, wenn die logische 0 übertragen wird. Das heißt, das ist die Eingangssituation, entsprechend hier symbolisch angedeutet hier im Frequenzbereich unsere beiden Glockenkurven hier, die wir ja angedeutet haben als den Sinus X für X-Verlauf hier für dieses Signal hier. Das heißt, wenn ich hier dieses Bandpass-Match-Filter mit diesem Bandpass-Signal beaufschlage, dann habe ich hier eine einhüllende drinnen, das heißt, da drinnen ist eine Trägerschwingung hier eingehüllt. Ich habe hier nur strichliert angedeutet, was da drinnen ist, aber hier das Maximum. Und dann geht es wieder nach unten. Das heißt, wir haben dieses Beispiel eigentlich schon gerechnet hier bei Signalen und Systemen. Ja, dort haben wir so ein Beispiel hier kennengelernt, wo die hier die gefangen in dieser Struktur hier sozusagen die Trägerschwingung drinnen steckt. Das heißt, wir extrahieren aber nur das Maximum hier, das heißt diesen Punkt hier. Durch die Wiedergewinnung hier des Symboltaktes wissen wir, wo dieses Maximum auftritt. Das heißt, wir detektieren die 1 hier, indem wir diesen einzelnen Wert herausschneiden und der andere Wert dann entsprechend hier schon abgeklungen ist und dann entsprechend 0 ist. Das heißt, hier haben wir wieder unser Basisbandsignal, hier unsere Information entsprechend dem 1 und dem 0. Ja, das heißt, hier nicht gezeichnet ist die Endel, die diese gefangene Trägerschwingung, die da drinnen steht. Dieses Bandpass-Match-Filter. Für kohärenten Korrelationsempfänger müssen wir vorher in das Basisband gehen, bevor wir die eigentliche Detektion ausführen. Das heißt, wir haben wieder die gleiche Situation hier am Eingang. Das heißt, wir haben hier unser On-Off-Key-Signal. Wir machen hier eine Trägerrückgewinnung. Das heißt, wir gewinnen aus dem empfangenen Signal das Trägersignal wieder, und zwar richtig in Phase und in Frequenz, und setzen es hier noch einmal zu, und zwar multiplikativ. Das heißt, die zweite Multiplikation, die wir hier haben. Wir sind an dieser Stelle damit im Basisband, und alles, was ab hier kommt, ist sozusagen Basisband-Signalverarbeitung und funktioniert genauso, wie wir dieses hier im vorhergehenden Kapitel kennengelernt haben. Das heißt, wir haben hier ein Aufintegrieren bis zu einem Maximum hier, aufgrund dieser Integratoroperation. Wir fragen hier dann ab, am Ende der Symboldauer, welchen Wert besitzt dieses, und wenn hier die 1 geschickt wurde im ersten Zeitabschnitt, hier im ersten Symboldauer, dann halten wir hier die 1, im zweiten Abschnitt haben wir nichts, daher bleiben wir hier auf 0. Wir brauchen auch hier wieder dazu eine Symboltakt-Wiedergewinnung. Das heißt, wir brauchen zwei Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Wir brauchen eine Trägerrückgewinnung und eine Rückgewinnung des Symboltakts. Diese beiden Rückgewinnungsschaltungen unterliegen auch selbstverständlich den Störungen, die hier vorliegen. Und das Eingangssignal ist ja kein reines Signal, sondern ein gestörtes Signal. Hier ist ja nur die reine Trägerschwingung gezeichnet, da ist üblicherweise auch ein bisschen ein Rauschen drauf. Und daher ist die Trägersignalrückgewinnung ein dynamisches System, das einmal perfekt funktioniert, einmal ein bisschen weniger, die Frequenz ein bisschen ändert, die Phase ein bisschen ändert, das heißt, ein paar kleine Änderungen da drinnen hat, aber im Großen und Ganzen habe ich hier einen Träger, der entsprechend dem SNR, das an dieser Stelle hier herrscht, ein relativ gutes Abbild ist des Trägers, das wir hier zur Modulation beim Sender verwendet haben. Und dann habe ich mehr oder minder nur mehr diesen Integrator, der hier die Information extrahiert, das SNR verbessert und anschließend brauche ich noch eine Symboltakt-Rückgewinnung, um hier diesen Wert exakt feststellen zu können. Das heißt, wann das Symbol beginnt, wann das Symbol endet, brauche ich auch für weitere Bearbeitungsschritte noch, die dann später folgen werden. interessant ist, so eine quasi kohärente Empfangsstruktur, das heißt gleiche Situation wie vorher, unser On-Off-Keying-Trägersignal, Bandpass moduliert und ich führe hier einen Quadrierer ein. Das heißt, die Quadrieroperation hier angewendet auf diese Hochfrequenz, auf das Hochfrequenzsignal hier, bedeutet, dass ich hier für das Einsignal hier, das Nullsignal ist relativ einfach, wenn es Null ist, das heißt, ich habe hier die Quadrieroperation nach oben geschoben, das heißt, ich habe nur mehr positive Anteile. Aufgrund der positiven Anteile habe ich natürlich hier, kann ich hier einen Gleichanteil gewinnen und diesen Gleichanteil kann ich genauso wie bei der Basisbandmodulation hier durchauf integrieren, immer stärker machen und natürlich die Wechselanteile, die hier vom Träger hier kommen und durch die Quadrieroperation doppelte Frequenz da drinnen haben, die verschwinden dann über eine Periode hier integrieren. Das heißt, es bleibt mir sozusagen nur der Gleichanteil über, den ich hier aufintegriere und dann am Ende des Symbols halt den Wert abfrage, hier entsprechend dann noch einmal. Ja. Das heißt, das wird dann, der Integrat wird natürlich immer wieder am Ende des Symbols zurückgesetzt. Ich brauche auch hier wieder eine Symboltaktrückgewinnung, Symboltakterzeugung aus dem empfangenen Signal. Die einfachste Schaltung überhaupt hier für On-Off-Keying-Detektion ist die inkohärente Hüllkurven-Detektion. Das heißt, ich brauche hier ein Bandpassfilter. Theoretisch brauche ich auch nicht nur dieses hier. Es dient lediglich zur SNR-Verbesserung. Das heißt, es ist immer günstig, wenn Störungen vorliegen, hier den Bereich, wo mein Nullsignal enthalten ist, in Form eines Filters in den Durchlassbereich zu legen und der Bereich, wo kein Nullsignal oder keine Spektralkomponente des Nullsignals enthalten ist, hier möglichst gut auf Null zu legen, das heißt zu unterdrücken. Das heißt, wir haben hier einen Bandpassfilter mit einer Mittenfrequenz F0, das ist genau diese Schwingung hier, entspricht der Trägerschwingung und wir reduzieren sozusagen hier die Störleistung so gut als möglich und versuchen hier die Signalleistung unbehelligt zu lassen und das Verhältnis von Signal zu Störleistung zu maximieren. Und anschließend kommt dann ganz normale Hüllkurvendetektion. Das heißt, wie wir das vorher hatten, das heißt, es ist amplitudenmäßig definiert. Die Hüllkurve ist die Einhüllende des Trägersignals, also eine Amplitudeninformation. Wenn ich hier von dem oder die Einhüllende bilde, da gehört dann auch dazu hier dann diese Integrieroperation des Tiefpasses, oder wo der Kondensator parallel mit einem Widerstand gelegen ist. Das heißt, ich habe hier RC-Entladung, hier Entladung, Aufladung, Entladung, Aufladung, Entladung, also so wollen. Ja. Das heißt, Sie sehen hier, da hinten ein bisschen geschummelt, ja, so schnell geht es da, wenn ich das so hier zeichne, nicht auf Null an. Das heißt, Sie sehen hier im Wesentlichen erhalte ich etwas, was zwar ein bisschen rippelig ist, aber trotzdem dem Basisbandimpuls entspricht. Ich kann das, wenn ich möchte, auch später noch glätten. Ich kann das auch noch integrieren, wenn mir diese Ripple oder nicht gefallen. Genauso wie ich das mit jedem anderen Basisbandsignal machen kann. Nur hat es eine spezielle Form hier. Es hat kein schönes, gerades Dach, sondern es hat hier so ein paar so Ripple drin. Ich kann hier auch wieder den Symboltakt wieder gewinnen. Das heißt, ich kann jetzt dieses hier hernehmen, kann sagen, okay, geht das vielleicht noch einmal, wenn ich das möchte. Oder ich lasse das schon so und sage, das sind meine Einsen. Oder ich kann sie noch einmal restaurieren, indem ich hier aufintegriere und wirklich hier die Detektion betreibe, so wie ich es beim Matchfilter mache. Ja, muss ich dann aber die Pulsform noch einmal neu generieren und dann habe ich wunderschöne Dächer. Ist ein bisschen aufwendiger. Die einfachste Form ist so, wie sie hier steht, Bandpassfilter zur SNR-Verbesserung, ganz einfache Hüllkurvendetektion mit einer Diode, einen Widerstand, einen Kondensator da drinnen. Also viel einfacher geht es nicht mehr hier, die Amplitudeninformation aus einem Trägersignal für On-Off-Keying-Modulation zu bekommen. So, die anderen inkohärenten Quadraturmöglichkeiten hier sind ein bisschen aufwendiger von der Struktur her. Noch einmal, ich brauche für inkohärente Detektion keine Phaseninformation. Ich brauche dafür aber zwei gleichartige Kanäle, die hier aufgebaut sind. Einmal suche ich mir die Inphase liegen hier mit dem also das Inprodukt zweier Funktionen, nämlich R von T mit diesem Signal hier und einmal dieses R von T mit diesem Signal hier. Ja, das sind quasi wie eine Filteroperation, wenn Sie so wollen. oder das Sinnprodukt von zwei Funktionen hier. Das heißt, ich suche einmal die Ähnlichkeit hier von dem empfangenen Signal mit Sinus 2πf0 von t und einmal die Ähnlichkeit hier mit Cosinus 2πf0 mal t. Ja, das heißt, ich habe hier zwei orthogonale Komponenten, Sinus und Cosinus sind orthogonal zueinander. Ich integriere dann jeweils diese Ähnlichkeiten auf, erhalte hier eine Entscheidungsvariable zi und zq und quadriere dann hier ähnlich mit dem Pythagoras hier, das heißt, ich habe eine rechtwinklige Kurvenzuordnung, die Phase möchte ich ja wegschmeißen, hole mir die Amplituden-Information und addiere hier die beiden quadrierten Komponenten, das heißt den I-Kanal und den Q-Kanal und erhalte etwas, was ähnlich dieser Form hier ausschaut. Das heißt, ich kann wieder hier mein 1 und mein 0-Signal daraus extrahieren. Wenn ich es ganz genau haben möchte zum Symbolende, dann brauche ich wieder hier eine Symbol-Tag-Wiedergewinnung. Für die Modulationsart On-Off-Key, die wir hier implizit verwendet haben für die Erklärung der Empfängerarchitektur, hier noch etwas genauer aus einer systemanalytischen Sicht. Man kann On-Off-Keying auch als Binary Amplitude Shift Keying betreiben oder betrachten. Das heißt, einmal ist die Amplitude 1, einmal ist die Amplitude 0. Das heißt, es ist ein Amplitudenshift hier oder Amplitudenunterschied hier. On-Off-Keying ist der ältere Ausdruck. Binary Amplitude Shift Keying ist vielleicht der exaktere Ausdruck, der sagt, worauf es ankommt, nämlich Amplitude hier, dementsprechend Signal hier oder Signal nicht hier. Ja, das heißt, Binary Amplitude Shift Keying oder On-Off-Keying sind zwei gleiche Ausdrücke für das gleiche Format. Das wird uns öfters jetzt vorkommen, auch bei den Modulationsformaten, dass wir mehrere Bezeichnungen haben für einen und denselben Sachverhalt, je nachdem, ob wir die Amplitudenänderungen als informationstragend betrachten und die Phaseninformation. Beide müssen natürlich die gleiche Wirkung zeigen, also äquivalent sein. So, was interessiert uns immer bei diesen Modulationsarten? Ich habe es hier versucht, ein bisschen systematisch aufzuschreiben. Erstens einmal immer die Architektur, das heißt, wir brauchen ein Blockschaltbild und ein Signalflussdiagramm. Ja, das kann man ruhig zusammenschreiben. Da. Ein Fehler oder einer Darstellung. So, dann Modulator und Demodulator. Wie moduliere ich dieses? Wie demoduliere ich es wieder? Das heißt, setze es wieder um in das Basisband. Wie schauen die Zeitsignale aus? Generell der Zeitbereich, Zeitverläufe an wichtigen Stellen, an markanten Stellen hier. Das sogenannte Anand-Diagramm oder Signalkonstellationsdiagramm oder Phasendiagramm. Das ist eines der wichtigsten Darstellungen hier für sämtliche Modulationsformate, weil ich hier alle sehr kompakt und sehr einfach eintragen kann. Dann die Spektren sind nicht uninteressant, immer bei jeder Übertragung, wie viel Bandbreite brauche ich, wie viel Signalleistung liegt in dieser Bandbreite und so weiter. Das heißt, mit den Spektren haben wir das Amplitudenspektrum und das leistungsdichte Spektrum, das uns zur Verfügung steht, hier frequenzmäßig die Verteilung der Leistung des Nullsignals hier zu betrachten. Dann wichtig ist selbstverständlich die Leistungsbeurteilung. Die Leistungsbeurteilung mit Hilfe der Bit-Fehlerwahrscheinlichkeit. Wir setzen der Störung immer additives weißes gaußsches Rauschen voraus. Und nicht zuletzt sollte uns auch immer ein bisschen interessieren die Synchronisation. Die Synchronisation ist etwas, was auch in dieser Vorlesung ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, auch in sämtlichen anderen Vorlesungen und in Textbüchern, das ist immer so, dass ein Blockschaltbild ein großes haben, es wird ein kleines Kästchen, da steht Synchronisation und zu allen Blöcken geht irgendwo eine Linie hin. Aber Synchronisation zu erhalten, aufrechtzuerhalten, ist ein eigenes, sehr spannendes, interessantes Thema. Für uns in der Vorlesung werden wir immer annehmen, perfekte Synchronisation. Und möchte nur darauf hinweisen, der Ausdruck perfekte Synchronisation ist in der Regel sehr, sehr viel Arbeit. Vor allem sehr viel ingenieursmäßige Arbeit hier, um es auch wirklich zu gewährleisten. Wenn die Synchronisation nicht perfekt ist, dann ist natürlich auch die Bitfehlerwahrscheinlichkeit schlechter und sämtliche andere Qualitätsmerkmale sind schlechter. Ja, das heißt, schlechte Synchronisation, manchmal ist es sogar möglich, dass die Synchronisation komplett während der Übertragung versagt, aufgrund eines Störungseinbruches hier. Man muss die Synchronisation wiedergewinnen und so weiter. Also Synchronisation ist an und für sich etwas, was sehr, sehr wichtig ist, bei uns aber hier immer vorausgesetzt wird, dass es perfekt ist. So, zur Architektur, der erste Punkt hier für Anhofki, wir haben eine binäre gedächtnislose Quelle. Wir haben hier die binäre gedächtnislose Quelle produziert, hier Daten, wir haben hier On-Off-Keying Sender, das heißt unser Modulator im Wesentlichen da drinnen. Wir schicken dieses On-Off-Keying modulierte Signal über einen Kanal. Am Kanal setzen wir voraus, dass wir additive weiße Gaußsche Störung haben. Wir empfangen dann die Addition, die Überlagerung dieses Störsignals mit dem Nullsignal. Wir haben hier den On-Off-Keying-Empfänger, der im Wesentlichen aus dem Detektor besteht, das heißt der, der die Information aus dem Trägersignal wiedergewinnt und dann an eine Quelle weitergibt. Ja, wir haben hier ein bestimmtes Symbol, hier unsere Daten, wir haben hier für Est angedeutet, hier für Estimated, das heißt die beiden sollen natürlich gleich sein. Ja, das heißt, wenn kein Fehler passiert, dann sind die auch gleich, wenn Fehler passieren, dann sind die natürlich ungleich. Und dann gibt es natürlich eine Bitfehlerwahrscheinlichkeit dafür. Das heißt, wir haben hier unsere Signale, diese sind Basisbandsignale und unsere Bandpassignale sind da dazwischen, zwischen rauf und runter mischen. Das ist unser Sendesignal, zugleich auch das Signal, das hier dem Kanal zugeführt wird. Wir haben hier dann das Empfangssignal, das ist das Signal, das den Kanal verlässt und dem Sendesignal plus der additiven Überlagerung des Störsignals entspricht. Und wir setzen hier N von T als ein AVGN-Signal, also Störsignal, voraus. So, wie schaut jetzt die Umsetzung hier von Bits auf Symbole aus? Es ist hier ein bisschen systematisch angedeutet, um zu zeigen, wie das hier ausschaut. Wir haben hier Bits, wir haben hier Symbole, wir haben hier Bandpass-Symbole zur Unterscheidung hier. Das heißt, wir haben hier unsere Phasendiagramme, das ist hier das Phasendiagramm für das Bandpass-Signal, für das Basisbandsignal, das heißt, wir haben hier meine Bits B1 und B0, das ist repräsentiert durch diese beiden Punkte und ich setze die um auf Bandpass-Symbole. Hier bei On-Off-Keying kennt man keinen wesentlichen Unterschied. Dann, wenn wir hier zur Phase-Reversal-Keying gehen und zu höherwertigen Modulationsformaten, haben wir hier sehr wohl große Unterschiede. Das heißt, wir haben hier lediglich eine gleiche Beziehung hier zwischen B0 und S0, B1 und S1 und die Bandpass-Symbole. Das heißt, für eine Symboldauer T0 betrachtet entsprechend haben diesen Kurvenverlauf. Das heißt, mein S1 hier ist, entspricht dem Kanalsignal des Cosinus 2BF0 mal T. Das heißt, der Träger ist eingeschaltet und das S0 entspricht einem S von T von 0. Das heißt, der Träger ist ausgeschaltet. Das heißt, wir haben hier verallgemeinerte Betrachtung eine Zuordnung von Symbolen auf Bandpass-Symbole. Das heißt, wie schaut dann die Kurvenform aus für diese Symbole hier in diesem Diagramm eingetragen. So, die Bandpass-Signalverarbeitung, wir haben unser Trägersignal SL hier und wir haben hier entsprechend unser Sendesignal hier. Das heißt, ich habe hier drüber gezeichnet, angedeutet, halt so ein bisschen systematisch und trichliert hier meine Phasendiagramme. Das heißt, wenn der Punkt S1 hier in dieser Symboldauer hier ein 1-Symbol repräsentieren soll, dann ist dieser Punkt hier aktiv. Kurvenform bedeutet hier, dass ich hier meinen Träger eingeschaltet habe. Wenn hier eine 0 vorliegt, dann ist dieses Symbol hier aktiv. Das heißt, es bleibt während der Symboldauer auf 0 und hier kommen zum Beispiel zwei Einsen da drinnen vor. Das heißt, ich habe hier diese beiden Einsen hier während der beiden Symboldauern. Das heißt, ich habe hier eine kontinuierliche Schwingung drinnen und dann zum Beispiel möge es wieder auf 0 gehen. Das heißt, ich habe hier meine Basisbandinformation, ich habe im Wesentlichen hier meine Bandpassinformation und ich habe hier mein Bandpass-Signal, das heißt das Trägersignal hier entsprechend On-Off-Keying moduliert. Wir sehen hier zum Beispiel haben wir einen Phasensprung drinnen, hier gibt es keinen Phasensprung, das heißt die Sprünge treten immer dann auf, wenn ein Wechsel der Bits hier auftritt. So, wie schaut das dann im Frequenzbereich aus für dieses Basisband, dieses Bandpass-Signal hier? Wie schaut es aus hier im Basisband? Sehen Sie, hier haben wir unseren Sinus X durch X-Verlauf hier aufgrund der rechteckigen Kurvenform, die ich hier angenommen habe, wenn wir das dann quadrieren, kommen wir zum leistungsdichten Spektrum, dass diese Form hier hat, entscheidender Wert hier die erste Nullstelle. Die erste Nullstelle dieses Spektrums liegt bei 1 durch der Symboldauer hier drinnen. Und für dieses Signal hier passiert eigentlich nichts anderes, nämlich das, was wir eigentlich mit Bandpassmodulation erreichen wollen. Wir wollen dieses Spektrum hier nehmen und in eine höhere Frequenzlage verschieben, und zwar hier symmetrisch aufgetragen hier auf der Frequenzachse. Ja, das heißt, wir haben hier im Wesentlichen den gleichen funktionalen Verlauf hier wie diesen da hier. Und jetzt auch wirklich so hingepackt, wie wir das hier mit MATLAB bezeichnen, einfach hier eingefügt. Ja. So, das heißt, wir haben unser Ziel erreicht, das ist unser Bandpass-Signal, das ist unser Bandpass-Spektrum oder das Spektrum, das hier am Kanal auftritt. Ja, das heißt, ich habe es hierher verschoben und habe natürlich da noch konstantes Rauschen, wenn Sie so wollen, hier drüber, im realen Fall, wenn ich AWG auch noch mit einzeichne. Ja, das heißt, ich habe hier dieses Spektrum genommen und an dieser Stelle hier hergepackt. So, wie schaut der Demodulator aus? Das heißt, raufmischen ist schön, wir wollen da wieder runtermischen und zwar die Information wieder gewinnen können. Wieder der Demodulator, Blockschallbild und Signalflussdiagramm. Ich habe aus unserem generischen Modell das herauskopiert, das heißt, wir sind da im unteren Ast, daher gehen wir von links nach rechts, das heißt, wir haben unser empfangenes Signal, da ist der Demodulator ein Zerrer, falls notwendig, Matchfilter, Entscheider, und dann haben wir hier unsere Daten, die wir hier entschieden haben. Das ist der Demodulator, ich habe hier mein empfangenes Signal, das additive Überlagerung des gesendeten Signals hier mit einer additiven Störung drauf, habe hier meinen lokalen Oszillator. Der lokale Oszillator erzeugt mir phasenrichtig und frequenzrichtig das Trägersignal, so wie es der Modulator erzeugt hat, setze dieses hier zu, das heißt, ich mische das hier runter und dann habe ich hier entsprechende Matched-Filter für einen Korrelator hier, die Differenz, die ich hier auftrage, ist 1 minus S0 und multipliziere das, dann mache ich ganz normale Basisband-Matched-Filter-Detektion. Ja, so wie wir das hier im vorangegangenen Kapitel gelernt haben, hier, wenn wir ein Matched-Filter hier verwenden, wir ein Basisband-Signal hier entsprechend 1 und 0, 0, die Dosierung Kurvenform. Ja, dann habe ich hier meinen Integrator, habe ich hier mein Ausgangssignal, das dann am Ende der Symboldauer gesampelt wird. Der Integrator wird dann wieder auf 0 gesetzt und da wird dieses Signal, der Wert dieses Signals an dieser Stelle hier, wird dem Entscheider zugeführt und der Entscheider entscheidet dann, ob es größer oder kleiner wie 0 ist und entscheidet sich dann halt entsprechend hier für eine 1 oder für eine 0. So, der nächste Punkt ist die Performance. Das heißt, wir wollen Performance messen mit Hilfe der Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Performance könnten Sie aber auch in anderen Dingen noch messen, mit der Synchronisationsdauer und anderen Dingen. Wir messen Performance ausschließlich hier mit Hilfe der Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Das heißt, wir haben kohärente Detektion. Was brauchen wir für die kohärente Detektion? Wir brauchen das SNR zum Entscheidungszeitpunkt. Ja, weil der Entscheider trifft die Entscheidung. Das heißt, wenn der etwas Falsches trifft, hat einen Fehler gemacht. Das heißt, die Bitfehlerwahrscheinlichkeit hängt davon ab, wie das SNR am Entscheidereingang eben aussieht. Daher brauchen wir das SNR zum Entscheidereingang. Das ist unser Signal Z. An der Stelle N mal G0, wie das N, das Symbol zum Beispiel, und das entspricht hier, wenn hier das N der Datenbit eine 1 wäre, dann K mal I1, das ist die Energie, die in dem Symbol drinnen steckt, damit wir ein Bandpass-Symbol haben, müssen wir ein bisschen aufpassen, hier will man dieses darstellen, und wenn das Symbol 0 ist, dann haben wir natürlich keine Energie vorhanden. Das heißt, unser Delta V ist dann die Differenz K mal I1, plus E0 im Wesentlichen hier, das ist aber 0, das da drinnen steckt, das heißt, dieser Ausdruck hier, dieses Delta V, das wir hier haben und das dem Entscheider zugeführt wird, ja, das Delta V ist das, dass immer das separiert wird, entspricht hier der Differenz der beiden Entscheidungsvariablen Z1 minus Z0. Z1 ist die Entscheidungsvariable, wenn eine 1 gesendet wurde, Z0 ist die Entscheidungsvariable, wenn ein Z0 gesendet wurde. So, was brauchen wir noch dazu, um das SNR berechnen zu können? Brauchen wir noch das Sigma n Quadrat in diesem Sinne. Das heißt, ich erinnere Sie an die Berechnung des SNRs im Entscheidereingang hier von der Basisbandmodulation. Dort haben wir das sehr genau abgeleitet und uns über ein paar Folien halt geplagt, um zum Endergebnis zu kommen. Das heißt, wir haben hier k Quadrat mal i1 mal n0 halbe. Es gibt zwei Dinge, die vielleicht bemerkenswert sind. Ich habe es damals schon erwähnt, ich wiederhole es jetzt noch einmal kurz hier. Hier haben wir Delta V und hier steht etwas mit Energie. Das passt einheitenmäßig nicht zusammen. Warum ist es trotzdem richtig? Ja, das wird dann immer ein bisschen verdächtig stimmen. Das ist auch der Grund, warum hier die Konstante K da drinnen ist. Die Konstante K hat nichts anderes, als die Aufgabe, hier die Einheiten anzupassen. K hat den Wert 1. Ja? Nur einheitenmäßig macht es eine Korrektur drinnen. Das heißt, der Korrelator kann natürlich nur eine Spannung liefern, er kann keine Energie liefern. Der Spannungswert entspricht aber hier der Energie, die hier anzusetzen ist. Das heißt, das ist Energie 1. Bei dem Sigma n Quadrat, das Sigma selbst ist die Standardabweichung, das ist die Breite der Gaußschen Glockenkurve, ja, für die Störung da drinnen. Dass da nicht irgendwo das n0 halbe drinnen steht, ist noch irgendwo glaubbar und verständlich. Aber das n0 ist die spektrale Leistungsdichte, die hier von der Störung verursacht wird. Wenn ich im Frequenzbereich das anschreibe, dann habe ich eine zweiseitige spektrale Darstellung, eine Konstante mit der Höhe n0 halbe. Ja. Dass da N0 drinnen ist, ist noch irgendwo verständlich. Aber wieso ist das Energie da drinnen? Die Energie des Nutzsignals. Was hat die Energie des Nutzsignals mit der Standardabweichung der Störung zu tun? Das ist durch die Herleitung bedingt hier, die wir bei der Basisbandmodulation gemacht haben, indem wir angesetzt haben, hier die Autokorrelationsfunktion. Wir müssen das ja natürlich statistisch beschreiben, das heißt mit Autokorrelationsfunktion. Das heißt, diese beiden Formeln sind nichts anderes als die Formeln, die wir damals entwickelt haben, die genauso Gültigkeit haben hier für Bandpassmodulation, genauso wie für die Basisbandmodulation. So, damit kann ich mein SNR gewinnen. Mein SNR ist dann Delta V Quadrat durch Sigma N Quadrat, das heißt, ich habe hier 2 mal E1 durch N0. Das ist auch die Formel, die wir damals kennengelernt haben und die damals in Erscheinung getreten ist. Das heißt, bei On-Off-Key Bandpassmodulation haben wir die Formel des SNR gegeben, als Verhältnis der doppelten Energie, die im N-Symbol drinnen steckt, dividiert durch das Bestrahlen der Rauschleistungsdichte, das heißt, der Leistungsdichte der Störung. So, die Energie, bis jetzt haben wir nur ganz allgemein die Energie angesetzt. Wie berechnet man die Energie? Die Energie in einem sinusförmig oder kosinusförmigen Trägersignal ist relativ einfach zu berechnen. Sie kennen ja alle die Wechselstromrechnung bereits und daher wissen Sie, was ein Effektivwert ist und dann entsprechend natürlich auch, was ein RMS-Wert ist, also Root Mean Square aus dem Ganzen. Das heißt, was wir hier brauchen, ist die mittlere Energie im Trägersignal, das heißt sozusagen der Erwartungswert des Trägersignals selbst, SE Quadrat, das heißt, das ist nichts anderes als der Erwartungswert der aller beteiligten Energien, die hier drinnen sind. Wir haben nur zwei Symbole, also E0 und E1, und E0 ist in unserem Fall für On-Off-Key auch 0, das heißt, wir haben hier als mittlere Energie in den Trägersymbolen drinnen oder im Trägersignal, repräsentiert durch einzelne Trägersymbole, die wir hier haben. Wir setzen ja gleiche Verteilung dieser Trägersymbole voraus. Das heißt, eine faire Quelle, die gleich viele Einsen wie Nullen produziert, daher dürfen wir hier mit dem arithmetischen Mittel arbeiten. Das heißt, E1 halbe. So, wie schaut es aus, der quadrierte Wert hier? Wenn ich den hier habe, habe ich hier den Gleichanteil mit A Quadrat halbe. Wenn ich hier mein E1 hier gewinnen möchte, habe ich A Quadrat halbe mal T0. Damit sind die Einheiten und die Welt wieder in Ordnung. Wenn ich hier den RMS-Wert für das Signal hier ansetze, dann habe ich hier die Amplitude A durch Wurzel 2, das ist aus der Wechselstromrechnung auch bereits kennen. Und damit habe ich dann hier, wenn ich A Quadrat halbe da drinnen habe, habe ich dann natürlich das S Quadrat mal T0. Das heißt, üblicherweise messe ich hier das S hier, den RMS-Wert, brauche den dann nur zu quadrieren, mit dem Symbol da zu multiplizieren. Ich habe messtechnisch hier eine Energie für das N-Symbol bestimmt. So, über die Energien kann ich auch dann noch zum Carrier-to-Noise-Ratio kommen. Das ist natürlich etwas Neues. Das gibt es in der Basisbandmodulation nicht, weil es dort keinen Carrier, keinen sinusförmigen und kosinusförmigen Carrier gibt. Daher ist das hier was Neues. Das heißt, die Trägerleistung, die da drinnen steckt, hier mit groß C bezeichnet, ist an der Erwartungswert des quadrierten Sendesignals, dividiert durch das Symbol Dauer, die ich hier drinnen habe. Dieser Ausdruck ist aber nichts anderes wie der Erwartungswert der Energien der Beteiligten hier, und zwar als arithmetisches Mittel wieder betrachtet, da wir eine faire Quelle immer voraussetzen. Das heißt, unser Carrier-to-Noise-Ratio hier ist gegeben als der Erwartungswert der einzelnen Energien der beteiligten Symbole, dividiert durch das Zeitbandbreiteprodukt und noch multipliziert mit der spektralen Ausreißungsdichte N0. So, wenn wir uns diesen Ausdruck jetzt hier ein bisschen genauer anschauen, das heißt, wir formen das jetzt hier um, das heißt, der Erwartungswert der Energien durch N0, das ist das, was wir vorher in der Formel gehabt haben, dann entspricht das, es ist gleichwertig hier dem Carrier-to-Noise-Ratio, aber multipliziert mit dem Zeitbandbreiteprodukt. Wenn wir Nyquist-Impulse voraussetzen, dann sehen Sie, dass die beiden gleich sind. Dann diese beiden Ausdrücke, haben wir T0 mal B ist 1 und damit haben wir hier das Carrier-to-Noise-Ratio, entspricht diesem Verhältnis hier. So, damit kommen wir endgültig zur Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Unsere universelle Formel hier, die Bitfehlerwahrscheinlichkeit für lineare Übertragung, ist ein halbmal große Gamma hier, 1 minus der Fehlerfunktion, der Error Function von Delta V durch 2 mal Wurzel 2 und Sigma N. Das heißt, diese Formel hier ist, wie ich Ihnen damals schon gesagt habe, allgemein gültig, kann ich immer verwenden. Warum? Vor dem Entscheider habe ich immer das Delta V und ich habe immer das Sigma N. Das heißt also, der Entscheider trifft die Entscheidung, daher sind diese beiden Parameter, das Delta V und das Sigma N, immer wichtig. Wie ich das Delta V und das Sigma N berechne oder wie sich das ergibt, hängt immer vom Demodulationsvorgang ab. Ja, je nachdem, welche Struktur ich verwende für die Demodulation, ob es kohärente oder inkohärente ist, ob es Match-Filter ist oder Center-Point-Detection, da kann es Unterschiede geben und da gibt es auch Unterschiede. Auch mit den beteiligten Signalen, wie das Modulationsformat ausschaut. Ja? Ob das Phase-Reversal-Keying ist, On-Off-Keying ist, ob das QPSK ist, QRM oder was immer wir dann in weiterer Folge ausrechnen wollen. Aber das Delta V und das Sigma N an dieser Stelle vor dem Entscheider ist die entscheidende Größe. Das ist nachdem richtet sich, ob sie gute oder schlechte Entscheidung wird, ob sie verlässlich oder unverlässlich wird. Ja? Alles ist auf dieses zurückzuführen. So, aus der Basisbandmodulationskapitel wissen wir, dass Delta V durch Sigma N für On-Off-Key-Modulation hier der Wurzel aus zweimal dem SNR entspricht. Ja, hier für diese Signale. Wenn ich das hier schön brav einsetze, dann erhalte ich hier SNR-Viertel. Wenn ich das hier zusammenfasse und oder in die Wurzel hineinschreibe, oder mit dem zweimal Wurzel 2, den Zweier da hineinbringe, dann habe ich mein SNR. Noch mit Filterdefinition zweimal die Energie, die da drinnen steckt, durch N0. Ja, das heißt, ich habe hier eine schöne Definitionsformel hier mit Hilfe der Energie durch zweimal N0. So, wenn ich jetzt meine mittlere Energie hier betrachte, die hier gleichzusetzen ist mit der Energie da drinnen, dann habe ich N0 mal T0 mal B mal Carrier to Noise Ratio. Das ist die Formel, die wir früher gehabt haben. Ich habe nur das N0 auf die andere Seite gebracht hier. Dann sehen Sie hier, wenn ich die Bitfehlerwahrscheinlichkeit, oder in dem Sinne auch Symbolfehlerwahrscheinlichkeit und Bitfehlerwahrscheinlichkeit, der gleich ist, habe ich da drinnen dann das Carrier-to-Noise-Ratio, multipliziert noch mit T0 mal B. Ja, das, was ich hier substituiert habe mit meiner Umformung für intersymbolinterferenzfreie Signalisierung. So, damit inkohärente Detektion hier für On-Off-Keying einmal vergleicht mit der kohärenten Detektion, das heißt, bei der inkohärenten Detektion, wie ich schon eingangs erwähnt habe, dadurch, dass ich hier mehr Rauschen, das ist nicht die Phaseninformation, verwende, erhalte ich einen höheren Rauschanteil. Er ist aber nicht so gewaltig hoch, sondern es ist in etwa hier für das Carrier-to-Noise-Ratio, wenn ich das in dB angebe, ungefähr um 1 dB schlechter als die kohärente Detektion bei einer Bitfehlerwahrscheinlichkeit in etwa von 10 hoch minus 4. Ja? Also NdB und Carat und alles Ratio zu verlieren für Encore in der Detektion ist eigentlich kein großer Verlust. Ja? Wenn man sich bedenkt, was man für kohärente Detektion für den Aufwand betreiben muss, indem man hier die Phase wieder gewinnt und die Detektion viel komplizierter wird. An dieser Stelle möchte ich auch noch bemerken, dass hier, wenn Intersymbolinterferenz vorliegt, das heißt unser System nicht gut entworfen ist, von dem wir aber nicht ausgehen, dann steigt selbstverständlich die Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Den Fehler mit Intersymbolinterferenz, erinnern Sie an das Kapitel hier Optimierung, war der erste Teil Intersymbolinterferenz, der zweite Teil war Matched Filter. Gehe ich mal nicht davon aus, dass wir das System einmal falsch entworfen haben, sondern dass die Intersymbolinterferenz dadurch bei der Bitfehlerwahrscheinlichkeit ins Spiel kommt, weil da kann man all die Intersymbolinterferenz verursachen, durch Verzerrungen zum Beispiel. Ja? Also nicht systembedingt ist hier die Intersymbolinterferenz gemeint, sondern störungsbedingt das Auftreten hier der Intersymbolinterferenz. So, ein Beispiel zur Aufmunterung. Oder? Sind die alle munter? Ja, ein kleines Beispiel geht schon. Ne? Nur wir wissen, wozu man die ganzen Formeln gerade rechnen. Es ne? Schaut nur komplizierter aus, es ist gar nicht so kompliziert. Vielleicht sollte ich das Skript noch ein bisschen mehr straffen, dann nochmal in Zukunft. Aber vielleicht mögen es manche auch ein bisschen ausführlicher durchgerechnet. So, mit der Wahrscheinlichkeit einer On-Off-Key-Übertragung in AWGN. Das heißt, wir haben ein binäres Kommunikationssystem und übertragen die Information im On-Off-Key-Format mit Hilfe eines sinusförmigen Trägersignals. So, als Pulsform wird 0 diagnostizierte prächtige Impulse verwendet, so für das Basisbandsignal, mit einer Amplitude von 100 mV und einer Impulsdauer von 10 Millisekunden. Die binäre Information wird mit Hilfe des Matched-Filters wieder gewonnen. Ja, das heißt, wir brauchen hier die Formel für kohärente Detektion. Am Kanal überlagert sich das Sendesignal in Form einer Gaußschen Störung. Gemessen wurde ein RMS-Wert der Störung von 140 mV in einer Bandbreite von 10 kHz, und zwar am Detektoreingang. Gesucht ist die Bitfehlerwahrscheinlichkeit, die Bit-Error-Probability. So, für jede Angabe, für jedes Beispiel, ja, die Übungen stehen ja auch voll an, sozusagen, also die ersten werden schon ein paar Beispiele gerechnet haben. Ne? Also, haben Sie schon gerechnet? Was? Haben Sie vom Vorjahr schon? Ne? Ja. Man will ein paar neue einführen. Ne? Gut, Analyse der Angabe. Das heißt, ich empfehle Ihnen bei jedem Beispiel, ja, ob das die Übung ist, Prüfung, was immer, lesen Sie die Angabe zweimal oder dreimal. Ja? Es ist schwierig, wir haben ja einiges an Prüfungserfahrung, aber ich weiß aus Erfahrung, bin über 25 Jahre hier, habe fast irgendeinen Tafikel da irgendwo draufbitten und so. Also ich weiß immer, dass das sehr unangenehme Fehler sind. Ja? Lesen Sie die Angabe und beantworten Sie nur das, was gefragt ist. Ja? Aus diesem Grund hier habe ich hier sozusagen immer eine Analyse der Angabe. Schreiben Sie sich heraus oder denken Sie sich ein, irgendwie, was ist gegeben. Ja, das ist immer wichtig, man übersicht dann irgendwas, das was gegeben ist. Passen Sie auf die Einheiten ein bisschen auf. Ja. Sind irgendwo Millivolt oder solche Größenordnungen hier, oder Millisekunden bei der Zeit oder Mikrosekunden und so. Also die Einheiten. Und wollen wir ein Ergebnis haben, checken Sie das Ergebnis einmal ganz grob, ob das überhaupt möglich ist. Ja. Das ist manchmal ganz sinnvoll, wenn Sie ein paar Beispiele gerechnet haben, wissen Sie ja ungefähr, in welchem Wertebereich das Ergebnis liegen kann. Wenn es einmal etliche Zehnerpotenzen daneben liegt, dann können Sie vielleicht einmal einen Assistenten fragen, ob das stimmen kann oder nicht, wenn Sie sonst schon keine großen Vertrauen haben zu Ihren Ergebnissen. Falls Sie ein Ergebnis haben und keine, nicht wissen, wie Sie das vielleicht anders rechnen sollen oder so, ja? Dann schreiben Sie vielleicht dazu, dass Ihnen das so irgendwie suspekt ist, das Ergebnis. Ja? Es ist zwar kein großer Punktegewinn, aber immerhin zeigt es, dass Sie Ihr Ergebnis gecheckt haben und wissen, dass da irgendetwas fehlgelaufen ist. Ja? Schlimm ist, wenn Sie es fünfmal unterstreichen. Ja? Ganz schlimm ist, wenn es rot unterstrichen wird. Ja? Ja, blau ist weniger schlimm, also rot ist noch schlimm. Ja, aber nur ein Scherz. Ja. So, also Analyse der Angabe. die Topologie, wie schaut das Kommunikationssystem aus, ja? Wie viele Sender, Empfänger und so weiter sind beteiligt, ist es ein Netzwerk, ist es eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, Single Link, Multi-Link, Point-to-Point, Point-to-Multi-Point und umgekehrt. Ja? Das sind Strukturen, die wir am Anfang den ersten paar Folien gesehen haben. Ja? Das heißt, hier ist es einfach, es ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Das heißt, es gibt nur einen Sender und es gibt nur einen Empfänger. So, jetzt Signalisierung. Das heißt, welche Signale werden zur Kommunikation verwendet? Wie wird die Information abgebildet? Ja? Das heißt, wir haben hier binäre, unipolare Symbole mit No Return to Zero Impulsen. Ja, das heißt rechteckige Kurvenform. Die Pulsform, No Return to Zero, Rechteck. Und da gibt es die Werte dazu. Das heißt die Amplitude mit 100 Millivolt und die Dauer hier die 0 mit 10 Millisekunden. Als Modulation, wenn Sie da hinschreiben, was Sie, ja, Modulation hier mit sinusförmigen Träger. Sie können das hier zusammenfassen. Ja. Wenn Sie hinschreiben, Bandpass, dann wissen Sie aber in welchem Bereich das Sie sind. Ja. Es hat schon Leute gegeben, die Probleme gehabt haben zu identifizieren, ob das im Basisband oder im Bandpass ist. Das ist natürlich ganz schlimm. Ja, das heißt, wenn wir herausfinden, wenn Sie die entsprechenden Formeln dann auch irgendwie anwenden wollen, in welchem Bereich bin ich, wie ist das Kommunikationssystem generell aufgebaut. Ja, das heißt, bei uns ist es natürlich, als im Bandpass-Kapitel vorkommt, natürlich Bandpassmodulation. Die Kanalstörung, das heißt, jetzt wissen wir, wie die Architektur ausschaut, wie signalisiert wird, wie die Signale ausschauen. Wir wissen, ob wir einen Träger haben oder keinen Träger haben. Das nächste ist, wie schaut die Störung aus? Ja? Mit welcher Störung haben wir zu rechnen? Hier haben wir ein additives weißes gausches Rauschen angesehen. Ja? Ich habe hier ein bisschen als Überbezeichnung hier permanentes Abigen hingeschrieben. Ja? Wir haben immer nur permanentes Abigen bei allen Beispielen. Ja. Entspricht natürlich ja, in etwa der Realität, ja, in vielen, vielen Fällen, aber es muss nicht sein. Ja, das kann das Abigen ebenfalls ihren Wert ändern oder gepulst auftreten oder so. Ja. Kommt darauf an, von woher das Abigen kommt. Ja. Wir nehmen immer permanentes, konstantes, stationäres Abigen N an. Und zwar mit einem NRMS, das Amplitudenwert hier, von 140 Millivolt. Und zwar in einer Bandbreite hier, gemessen hier von 10 Kilohertz. So, als Detektion, wie gewinnen wir die Information wieder? Ganz wichtig, weil sonst weiß ich nicht, wie ich es rechnen muss. Das ist ja Matchfilter-Detektion mit Schwellwertentscheidung. Und hier sonst, also alles, was nicht gegeben ist, ist das ideal anzunehmen. Hier, ich habe es hier noch hingeschrieben, also wir brauchen keine Intersymbolinterferenz zum Beispiel zu berücksichtigen. Wir können jetzt noch hinschreiben, perfekt synchronisiert und so weiter. Ja. Das heißt, alles was nicht gegeben ist, ist als perfekt vorauszusetzen. So, der nächste Schritt wäre vielleicht hier eine Lösungsstrategie sich einmal festzulegen. Das heißt, ich würde Ihnen empfehlen, hier mal mit diesen ersten drei Punkten zu beginnen. Ja, das heißt, zeichnen Sie sich ein Diagramm, machen Sie eine Skizze des Sachverhalts. Ja? Zeichnen Sie einmal ein grobes Blockschaltbild. Wenn möglich oder was notwendig ist, verfeinern Sie dieses Blockschaltbild. Wenn Sie das Blockschaltbild haben, dann zeichnen Sie sich ein Signalflussdiagramm. Signalflussdiagramm meine ich, dass Sie halt Signale hinschreiben, dass Sie dann Multiplizierer zeichnen, Integrierer zeichnen, Obtaster zeichnen und so weiter. Ja? In einem Blockschaltbild schreibe ich mal das Gröbste nur hin, Sender, Kanal, Empfänger oder so. Ja, also serielle Struktur hier. Ja? In einem Signalflussdiagramm ist schon ein bisschen genauer, damit ich sehe, welche Signale an welchen Stellen ich hier brauche. Damit Sie mal Namen vergeben hier. Namen, auf die Sie dann in den Formel beziehen können und so weiter. Ja, das heißt, Signalflussdiagramm. Dann ein Signalkonstellationsdiagramm oder Phasendiagramm. Hier bei diesen Modulationsformaten. Das heißt, wie schaut das in einer komplexen Ebene aus? Was repräsentiert eine 1, was repräsentiert eine 0? Ja, das heißt, diese drei Dinge hier, diese ersten drei einmal, die sind einmal ganz wichtig und legen so viel fest für die weitere Berechnung. Ja, das heißt, wenn Sie mal wissen, was überhaupt hier alles gegeben ist. was sie brauchen, welche Variablen sie angegeben haben, die natürlich irgendeiner Form höchstwahrscheinlich dann auch in einer Formel auftauchen müssen. Eine eindeutige Beziehung gibt zwischen den Symbolen und Signalen, die sie hier an bestimmten Stellen verwendet haben, mit den Formeln. Dann eine Zeitdarstellung der verwendeten Symbole, und zwar immer betrachten über Symboldauer. Wir haben nur zwei Symbole, also S1 und S0, das heißt, ich brauche nur zweimal über T0 meine Kurven, die verwendeten Kurvenformen darzustellen, also wirklich den Zeitverlauf zu zeichnen. Bei Nullity und Zero, also wunderschön richtig, in Impulsformen ist ja nicht zu zeitaufwendig und nicht zu kompliziert. Das heißt, Zeitdarstellung der verwendeten Symbole. Das hilft Ihnen dann beim nächsten Punkt hier zum Beispiel, wenn Sie die Energie, die in den Symbolen drinnen steckt, hier berechnen möchten. Und zwar die Energie natürlich, die Sie vor der Entscheidung anlegen. Denn wenn Sie die Energie in den einzelnen Symbole haben, dann ist es natürlich kein großer Schritt mehr hier, den Mittelwert zu bilden, das heißt die mittlere Energie pro Symbol hier anzugeben. Ja? Der mittlere Energie pro Symbol, wenn es hier nicht gegeben ist, müssen Sie eigentlich anmerken oder hinschreiben, ich nehme eine faire Quelle an, das heißt geldverteilte Symbole hier. Und dann entsprechend die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit, die in unserem Fall, da wir hier ein lineares Format haben, zugleich auch der Bitfehlerwahrscheinlichkeit ist. So, das habe ich in etwa gemeint, hier so mit diesen Skizzen, das heißt Architektur und Signalisierungsanalyse, Blockschaltbild. Also, ganz einfach immer Sender, Empfänger und hier additiv einen Kanal angedeutet, hier mit AVGM. So, dann schreibe ich mir an dieser Stelle hin, welches Signal herrscht an dieser Stelle. Ja, das heißt, bevor hier der Kanal, das Signal aus dem Kanal beaufschlagt wird. Das heißt, ich habe hier einmal Bandpass-Signal und ich verwende On-Off-Key-Bandpass-Signal. Ja, das heißt, Träger ausgeschaltet, Träger eingeschaltet. Das heißt, ich repräsentiere das hier mit meinem Phasendiagramm hier. S0, S1. Ja, das heißt, das ist hier die In-Phase und das ist hier die Quadraturphase zum Beispiel. Ich schreibe mir zu meinem Empfänger die Detektion hin. Wie wird detektiert hier? Also Mesh-Filter-Detektion. Dann schreibe ich mir auch hin, üblicherweise, hier GE mit einem Fragezeichen, alles was irgendwie gefragt ist hier, mit einem Fragezeichen dazu hier die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit. Das heißt, ich weiß an dieser Stelle hier vor dem Entscheider, besser gesagt nach dem Entscheider, dann wird die Bitfehlerwahrscheinlichkeit bestimmt. Ich brauche natürlich hier das Delta V und das Sigma N vor der Entscheidung. Ich setze voraus eine faire Quelle, das heißt gleiche Auftrittswahrscheinlichkeit für beide Symbole hier für die Berechnung der Symbolfehlerwahrscheinlichkeit. So, der nächste Punkt, Zeitdarstellung der Symbole. Die Zeitdarstellung der Symbole ist deswegen wichtig. Hier zeigt es Ihnen das erste Mal, ob es sich um einen Bandpass oder eine Basisbandmodulation handelt. Ja, das heißt, wir müssen hier unser Trägersignal uns aufzeigen. Ja, also ein Symbol, null Symbol. Wir haben hier eine Symboldauer T0 jeweils. Wir haben nur zwei Symbole, daher zwei Zeitabschnitte sind ausreichend hier, die wir hier drinnen haben. So, welche Energie steckt in den Symbolen? Also die mittlere Energie pro Symbol, die ich hier brauche. Ja, geringer an die Darstellung, die wir vorher verwendet haben. Das heißt, wir rechnen hier mit den RMS-Werten. Ja. Die RMS-Werte hier in dem Sinne sind implizit gegeben über die Amplitude. Das heißt, ich brauche die Amplitude nur der Wurzel 2 dividieren und dann natürlich entsprechend quadrieren und mit der Symboldauer multiplizieren. Damit bin ich automatisch hier bei der Energie des Einsymbols gelandet. Die Energie des Nullsymbols kann man eigentlich gar nicht falsch ausrechnen. Ja? Das heißt, hier ist natürlich das Null. So, das heißt, der Erwartungswert oder der Mittelwert hier ist dann entsprechend E1 halbe. Ja, das heißt, passen Sie auf, wenn Sie hier die RMS-Werte gegeben haben oder wenn hier zwar die Störung ist hier mit Hilfe des RMS-Wertes gegeben, ja, kann man sehr leicht an die Störleistung ausrechnen. Aber hier zum Beispiel können Sie sehr leicht durch die sinus-kosinus-förmigen Strukturen hier mit den RMS-Werten rechnen.
Gibt da ein Quadrato bei der Klammer?
Ja, da geht ein Quadrat ab, ja. Das ist richtig, ja. Da geht das Quadrat ab. Das ist nicht der RMS. Jetzt hat er 100 Millivolt der Wurzel 2. Ja. Das will man gleich merken und wieder ändern. Ja. offensichtlich da noch immer genug Fehler da drinnen. Ne? Ich habe schon so oft angeschaut. Muss aber, glaube ich, in anderen zum Lesen gehen. Ich habe schon so viele gelesen, ne? Dann kann ich es auch gut. Gut, Leistungsdichte, Spektrum des Störsignals, hier für AWGN. Das heißt, ich brauche das N0. Das N0 ist nichts anderes als die Störleistung verteilt über der Frequenz, das heißt innerhalb der Bandbreite. Das heißt, ich habe hier meine Störleistung dividiert durch die Bandbreite, die hier das Rauschen, oder in der das Rauschen gemessen wurde. Das heißt, ich habe hier mein N-RMS, da habe ich es gerade nicht vergessen, drinnen, also 140 Millivolt hier quadriert durch die 10 Kilohertz, ja, passt schon, ja, 10 Kilohertz da drinnen. Das heißt, ich habe hier Volt Quadrat pro Hertz, und zwar habe ich hier in etwa diesen Wert. Sie sehen hier 2 mal 10 hoch minus 6. Ja, also als Zahlenwert hier, irgendwo größer an 10 hoch minus 6, 10 hoch minus 7 sind typische Werte hier für N0. Wir werden in einem der letzten Kapitel dann mit der Limp-Budget reden und uns Gedanken machen, wie man zu diesem N0 kommt. Ja, wie es physikalisch zu diesem N0 kommt. Da haben wir ein bisschen mehr Gefühl vielleicht dafür für den Zahlenwert. Ja, also das sehen wir größenordnungsmäßig zwischen 10 hoch minus 6 bis 10 hoch minus 8. Ja. Wenn hier rauskommt Kilo, dann ist vielleicht ein bisschen verdächtig. Ja. Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Ich habe alles zusammengetragen, was ich brauche, um in die Formel einzusetzen. Und damit ist es auch wirklich nur meine Einsatzübung. Das ist der Erwartungswert der Energien, das waren diese 2,5, also das E1 halbe, und 2 mal N0. Ja, das N0 habe ich da ausgerechnet und damit erhalte ich hier in der Klammer einen Wert für die Fehlerfunktion, 2,525 hier, gehe in die Tabelle hier und erhalte den Wert für die Fehlerfunktion. Das heißt, es ist 1 minus und dieser Wert ist relativ groß oder naheliegend bei 1, groß der Konvention, naheliegend bei 1. Ja. Das heißt, es ist immer 0,99 irgendetwas, damit da etwas herauskommt, was sehr klein ist. Bei der Prüfung bekommen Sie die Tabelle, ist die irgendwo in der Angabe mit kopiert. Ja? Wenn Sie einen Taschenrechner haben, der die Fehlerfunktion beherrscht, dann tun Sie wenigstens so, wie wenn Sie es aus der Tabelle ausgerechnet hätten. Ja? Gut, dann haben wir hier einen bestimmten Zahlwert drinnen, das heißt, das Symbol Fehlerwahrscheinlichkeit entspricht natürlich hier in dem Fall auch der Bitfehlerwahrscheinlichkeit, das heißt, wir haben 1,8 mal 10 hoch minus 4. Da drinnen. Ja, das heißt, wir haben hier einen Wert von, sagen wir mal, 2 mal 10 hoch minus 4. Wenn wir da wieder irgendwo zurückgehen, was haben wir da drinnen? Wir haben eine Rauschbandbreite von 10 kHz gehabt, 140 Millivolt. Wir haben hier eine Amplitude von 100 Millivolt und 10 Millisekunden gehabt. Ja, das sind durchaus gute Werte. So, Modulationsart Binary Phase Shift Keying. Ist eine günstige Gelegenheit, hier eine Pause einzufügen. Ja. Ja.